So, jetzt haben wir drei Einheiten gebraucht, um uns eigentlich dem zu nähern, indem wir jetzt die einzelnen Einheiten durchgehen, das Wesen Gottes betrachten, also Gott den Vater uns anschauen. Dann gucken wir uns Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist, die Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang wollen wir da einen Überblick bekommen über die Glaubensgrundlagen. Und ich habe letztes Mal ein Stück weit auch über Wesen und Eigenschaft Gottes kurz die Einleitung gemacht. Und ich habe schon ein bisschen vorgemalt, dass es so, da mit diesem Einstieg möchte ich euch einfach jetzt abholen und euch dafür gewinnen. Ich hoffe, dass ihr mit mir seid, wenn ich sage, dass wir als endliche Geschöpfe Gott niemals in seiner ganzen Weite fassen können. Ja? Ich denke, da schreit jetzt keiner Irrlehrer oder so. Ja? Es ist so, wir sind Geschöpfe von Gott geschaffen, wir sind begrenzt. Und Gott muss sich uns offenbaren. Wenn er es nicht tut, bleiben wir in dieser Begrenztheit, werden wir nicht sehen. Aber auch genauso muss uns klar sein, dass wenn wir Geschöpfe sind und begrenzt sind und Gott ewig ist und unbegrenzt, wäre das nicht eine Anmaßung zu meinen, dass wir Gott ganz fassen könnten und ganz verstehen könnten? Ja? Wir können es nicht. Ja. Unser Erkenntniswerk ist Stückwerk. Das ist ganz wichtig. Lohnt sich dann überhaupt, sich damit zu beschäftigen, wenn wir eh Gott ganz nicht fassen? Lohnt sich. Warum? Das ist schon gut. Also das ist schon gut so. Geht schon in die richtige Richtung.
Ich sage, die richtige Antwort ist immer Jesus. Ja.
Das ist der Ort, und ich meine als Ort, als da, wo wir eben Gott begegnen und ihn sehen können. Keine Frage. Aber Gott hat sich offenbart. Und das, was wir über Gott wissen können und wissen sollen, hat er offenbart. Er hat nicht alles offenbart über sich, aber das, was wir wissen sollen, hat er getan. Und darum lohnt es sich. Also, versteht ihr das, was ich meine? Ja? Also, was Gott sagt, okay, der Wille muss das über mich wissen, das hat er gesagt. Und das hat er gesagt und da hat er im Hebräerbrief, Hebräer 1:1-2, das sind, wenn ich mich ab und zu hier wiederhole, ich hoffe, ihr verzeiht mir, weil ich sonst oft unterwegs bin und nicht immer weiß, wo habe ich es schon mal gesagt, wo habe ich es nicht gesagt, aber bestimmte Stellen lohnt sich einfach immer wieder nachzuschlagen. Und Hebräer 1:1 und folgende gehören zu meinen Lieblingsstellen, so ganz besondere Stellen, die ich Hebräer 1, wenn jemand hat, kann es vielleicht jemand lesen. Und gleich was ich auch anmalen. Ausrufezeichen, Vers 1. Ist es blöd, wenn ich von vorne frage, ob ihr das lesen, soll ich es lieber lesen? Ha? Hey, aber ihr seid so laut. Also ich höre euch hier, sehr gut. Ich lese, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Gott hat geredet und er hat vielfältig und auf vielerlei Art und Weise geredet und ich liebe das. Und wenn wir das Wort Gottes nehmen und da hineinschauen, dann werden wir sehen, wie vielfältig dieses Reden Gottes war. Gott hat sich offenbart. Die Krönung der Offenbarung war in Jesus Christus. Aber davor auch vielfältig und auf viele Art und Weise. Und wenn wir die Bibel lesen, dann habt Acht darauf, dann schaut genau, wie hat Gott sich offenbart, wie hat er das getan. Und das ist herrlich. Und in dieser Vielfalt der Art und Weise hat er sich vorgestellt. Und kennt ihr ein Buch in der Bibel, das nicht mal Gott als Name beinhaltet? Zum Beispiel, ja, Esther. Sagt es nichts über Gott? Doch. Aber wie sagt es was über Gott? Und was sagt es zum Beispiel über Gott? Das Handeln Gottes. Hier ist vielfältig. Gott spricht nicht nur durch das Wort, indem er durch den Prophet redet, so spricht der Herr, sondern durch das Handeln Gottes, durch die Ereignisse, wie Gott mit dem Volk handelt, wie Gott mit den einzelnen Menschen handelt, dadurch offenbart er sein Wesen. Ja? Und darum plädiere ich dafür und kämpfe dafür, dass der Hauptakteur der Bibel Gott ist und nicht der Mensch. Ganz, ganz wichtig. Weil wir natürlich dazu neigen, zuerst eben die Schöpfung vor Augen zu haben und nicht den Schöpfer. Aber in allem ist Gott der Schöpfer und er offenbart sich eben in der Schöpfung und durch die Schöpfung. Und deswegen nehmen wir jede Begebenheit, die geschieht, und schauen, was lernen wir da über Gott? Wie offenbart er sich? Wie zeigt er sich? Und das ist für mich, so lese ich die Bibel. Ich habe das letztes Mal schon kurz angesprochen, wie ein Puzzle. Und in der Mitte steht für mich die Frage, wer ist Jahwe? Wer ist Gott? Ja, das also mit einem Fragezeichen. Ich will wissen, wer Gott ist. Gott hat sich offenbart und offenbart er sich. Und das steht in der Mitte. Wer ist Gott? Und dann gehe ich hin und beginne die Bibel zu lesen. Und nun entfaltet sich dann beim Lesen der Schrift mir ein Gottesbild. Nicht, dass es alles wäre, aber das, was ich über Gott eben wissen sollte, das offenbart sich jetzt. Und dann bilden diese einzelnen Ereignisse, die Gott, durch die Gott handelt und auch das Wort, das er spricht, bilden jetzt mehr und mehr und mehr mein Gottesbild. Und je mehr ich mich mit den einzelnen Bereichen beschäftige, ich sage euch jetzt mal ganz grob auch gleich welche, umso klarer weiß, wer Gott wird. Und dann, zack, puzzle ich das da dran und dann kommt das Nächste und dann könnt ihr das euch so visuell vorstellen, ja? Und dann wächst das Gottesbild. Als erstes, was ganz wichtig ist zu begreifen, die Frage, die in der Bibel von Anfang an thematisiert wird und wo Gott sich vorstellt, ist es Gott und im Gegensatz zu den sogenannten Möchtegern-Götzen. Das ist ein ganz starkes Thema. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der Schöpfer Gott. Ich habe die Welt geschaffen. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist zum Beispiel so ein Puzzleteil. Für mich, also wenn ich jetzt nummerieren würde, aber es ist ein ganz wichtiges. Es ist zum Beispiel, also es wäre jetzt Gott und die Götter. Also ich mache es mit Absicht in Anführungszeichen. Und das, hier wird mir ein Bild gemacht und ein Bild vor Augen gemalt, dass Gott der einzige wahre Gott ist, dass er der einzige Schöpfer Gott ist. Kennt ihr so, wo finden wir das zum Beispiel in der Bibel? Wo wird uns Gott als der einzige wahre Gott vorgestellt? Begebenheiten, Ereignisse? Zum Beispiel, ja. Ich glaube, eine Hand habe ich so im Augenwinkel gesehen. Ja, du darfst.
Ja, also ich denke,
sag's einfach. Ja.
Und so weiter. Und ich glaube auch, Jesaja erwähnt immer wieder Stellen, wo
ja.
Er sagt, ich bin Gott.
Ja. Ganz genau, diese Formulierung, ganz, ganz wichtig. Und die taucht immer wieder. Ich bin Gott und außer mir ist keiner. Ganz, ganz wichtig. Und da male ich an und sobald ich das lese dann, und das nochmal lesen, dann schreibe ich mir die Stelle dazu und mache mir einen Link. Dann verlinke ich das, dann gucke ich, wo passt das da rein und so wächst mein Bibelverständnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Durch welche Ereignisse hat sich Gott als der einzige Gott gegenüber den Göttern gezeigt, zum Beispiel? Ja, spitze. Ja, ganz genau. Wo die Baals-Propheten und ganz Israel in Götzendienst verfallen ist und gedacht hat, Baal ist unser Gott und gesagt, nein. Und dann dieses Schauspiel da. Da geht es auch mehr um das Handeln. Gott handelt durch Elia und zeigt dadurch, dass er der einzige wahre Gott ist. Und das sind, wir können sagen, dass dieses Bild besteht aus ganz, ganz vielen Fragmenten. Aber da wird ganz deutlich, Gott und die Götter. Denkt an 2. Mose. Eine ganz klare Demonstration Gottes und ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Ganz klar. Ja, hier wird deutlich gemacht, nein, nein, das ist weder Pharao ist Gott, noch die Götter, Möchtegern-Götter. Und wenn man also die Geschichte verfolgt, dazu kommen wir vielleicht heute noch, ich hoffe, dass wir zeitlich dahin kommen, über die Souveränität Gottes und über sein Verstocken und so, ja, das ist ja ein ganz heißes Thema. Gott hat von Anfang an gesagt, Mose, du gehst hin und ich werde das Herz des Pharao verstocken. Da schreien wir alle auf, ja, was soll das? Und wo ist der freie Wille und so, ja? Mal, lassen wir es mal, stellen wir es noch zurück. Aber da sagt Gott, ich werde es verstocken. Warum? Damit ich an ihnen meine Macht erweise und die alle Götter richte und sie sehen, dass ich der einzige wahre Gott bin. Und am Anfang können sie noch mit den Zauberkünsten und Stückchen dann noch ein bisschen mitziehen. Und irgendwann mal, wisst ihr, was sie dann sagen? Das war's. Wir glauben, diese Zauberer, die sagen zum Pharao, ich glaube, das ist der Gott. Wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Und er verstärkt trotzdem das Herz. Und so immer und immer wieder wird das vorgestellt. Wer ist der einzige wahre Gott? Es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Und das wird verankert in die 10 Gebote. Es wird verankert in den Bund. Ja? Man soll keine anderen Götter anbeten. Nichts. Im Prinzip können wir sagen, hier in diesem Bereich und in dieser Thematik wird die ganze Schöpfung entgöttert, könnten wir so sagen. Gott beginnt mit der Offenbarung und ein ganz großes Ziel, ich denke, das ist ein ganz großer Schwerpunkt in der Bibel, ist die Entgötterung der Schöpfung. Weil das macht der Mensch, er vergöttert die Schöpfung. Bis dahin, dass Jesaja zum Beispiel, wer hat Jesaja, ich glaube, du hast Jesaja erwähnt, dass er sogar sich lustig macht. Und Paulus greift das auch auf dann im Römerbrief, Kapitel 1. Und er spricht davon, dass die Menschen dass sie die Schöpfung, dass sie Gott nicht verehren, dass Gott nicht anbeten, dass sie Gott als den Schöpfer nicht wahrnehmen, ihn deswegen nicht anbeten, ihn nicht Dank darbringen und stattdessen die Schöpfung anbeten. Sich selbst, den Menschen, aber auch das alles. Und Jesaja macht sich da lustig über, sagt, ihr macht aus einem Baum, macht ihr einen Gott, fällt hin und sagt, bitte rette. Und aus dem anderen Teil, da macht ihr klein und macht ein Essen draus. Ja, eigentlich ist das eine Lachnummer. Wie könnt ihr von etwas erwarten, dass es der einzige wahre Gott ist und dass es dann der Rettergott ist, wenn ihr sie verbrennt? Ihr macht es kaputt, verbrennt es und dann soll er es euch retten. Er kann nicht reden, er kann nicht retten. Und Elia macht sich dann darüber lustig, ja, ist er jetzt im Urlaub und so weiter. Okay, also das ist ein ganz großer Teil, die Entgötterung der Schöpfung und auch des Menschen. Mensch, du bist nicht Gott. Du bist nicht Gott. Du bist ein Geschöpf. Wo wird das so deutlich? Schon sehr am Anfang der Bibel. Noch früher, aber da auch. Jawohl, da beginnt, also das ist nicht ohne Grund, warum die Bibel so anfängt, wie sie anfängt. Sie beginnt mit der Schöpfung Gottes und Gott sprach und es wurde. Und dann schuf Gott einen Menschen und was sagt der Mensch? Er sagt nicht, sondern er fällt auf die Lüge ein, du wirst sein wie Gott. Und Gott sagt, nee, langsam. Du bist ein Geschöpf, Mensch. Und deswegen geht die Bibel so weit zurück, um zu zeigen, wir sind Geschöpfe, wir sind nicht Gott. Ja? Und dann immer wieder taucht es auf, in der, eben dann Tobau zu Babel-Geschichte, lasst uns einen Namen machen. Bis zum Himmel, ja. Kopf kleiner gleich sofort. Okay, also ganz, ganz wichtig. Das sind ganz starke Säulen hier, auf denen die Offenbarung sich aufbaut, wie Gott offenbart. Sich offenbart. Also das steht wirklich, ich würde sagen, das ist das Thema schlechthin. Wer ist Jahwe? Er ist der einzige Gott. Und jetzt geht es aber noch weiter. Dieser einzige Gott, wer ist er? Und das ist der Punkt da, er ist der einzige Rettergott. Das ist die zweite Säule der Offenbarung Gottes. Ich bin Gott und übrigens nur ich kann retten. Keiner sonst. Ja, dieser Gott ist der Retter. Und der einzige Rettergott. Und fallen euch da von der Schrift Ereignisse, Aussagen, wo das deutlich wird? Zum Beispiel. So deutlich, also wird es uns vor Augen gemalt, ein Typus natürlich auf die eigentliche Rettung, aber ganz genau, da geht es um diese Rettung. Ich rette Gott durch Gericht. Ja? Vielleicht noch etwas, wo Gott sagt, ich bin der einzige Rettergott. Denkt an die Geschichten, an die Zeit der Könige, Chroniker, Königebücher. Wird das da irgendwie deutlich? Was tat das Volk Israel immer wieder? Kriege führen. Okay. Jawohl. Ganz genau. Und vor allem da wurde es interessant, wenn sie dann eben sich von Gott abgewandt haben, Gott sie richtete und dann, statt sich eben zuerst an Gott zu wenden, haben sie dann entweder einen Verbündeten in Babylon gesucht oder in Ägypten oder bei den Assyrern und dann immer wieder Jeremia zum Beispiel. Verlasst euch nicht auf Ägypten, kehrt zurück zu Gott. Er ist der Einzige, der euch rettet. Nee, und dann haben sie die Konsequenz davon immer getragen. Und all diese Begebenheiten zeigen, das ist nicht einfach nur Geschichtsschreibung, da sehen wir, dass die Könige, was sie getan haben. Hier wird deutlich, Gott ist der Rettet. Und wenn man sich nicht auf ihn verlässt, wenn man falsche Brunnen gräbt, wenn man eben woanders Rettung sucht, erfährt man keine Rettung. Und das illustriert Gott deutlich, dass er bereitet den Weg unsere Rettung, der Rettung der Menschheit. Und das ist die Folie, das ganze Alte Testament. Ich bin Gott und ich bin wer? Ich bin der einzige Retter Gott. Das sind so zwei fundamentale Säulen, oder wie Gott, was Gott offenbart und wie er dann das aufzeigt. Warum macht das Gott? Und jetzt habe ich das so ein bisschen mit Rot, ich hätte auch die Puzzle rot malen können, das wäre auch noch schöner gewesen. Warum muss das Gott tun? Und hier, jetzt kommt etwas Wichtiges, weil der Mensch und die Schöpfung gefallen ist. Die Notwendigkeit, also das ist, ich schreibe einfach mal, ich kürze ab, einfach Fall der ganzen Schöpfung. Das ist der Grund, warum Gott sich offenbart und warum er sich als einziger Gott vorstellt und warum er sagt, das ist der Rettergott, weil wir gerettet werden müssen. Weil die Menschheit eben sich selbst anbetet und nicht Gott anbetet. Und da steckt ja, die Gefallenheit der Schöpfung, seine Verdorbenheit, seine Rettungsbedürftigkeit, eine Grundlehre. Und wenn wir evangelisieren und von Jesus weitererzählen, dann müssen wir diesen Bereich hier richtig verstehen. Was hat Gott gesagt? Warum braucht es Rettung? Ja, der Mensch als erlösungsbedürftig. Und das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Aber wie gesagt, diese einzelnen Puzzleteile, die werden wir uns ein bisschen noch näher anschauen. Wenn es jetzt hier Fall ist, der Fall der Schöpfung, dann ist auf der anderen Seite, auf der grünen, positiven Hoffnungsseite, das ist dann der Weg der Rettung. Ja? Wir können... Ja, hier geht es um den Weg der Rettung. Und das wiederum von Anfang an, durch eben verschiedene Begebenheiten, durch verschiedene Ereignisse, wird dieser Weg schon vorgeschattet, vorbereitet, angedeutet. Es wird gesagt, warum man gerettet werden soll, wie man gerettet werden soll, in welcher Art und Weise, von wem und. Und das wiederum, da offenbart Gott sich in seinem Wesen als der den Weg der Rettung ist. Und ja, ich will nicht zu viel vorgreifen. So, im Prinzip in diesem Kreuz, ja, steht dann die Frage, wer ist Gott? In diesen Ereignissen wird er vorgestellt. Und das Ganze wird dann in dem Zusammenhang immer und immer wieder zwischen Segen und Leben. Das ist, ich schreibe es, ich hoffe, ihr Segen-Leben. Das ist ein ganz großes Thema dann. Segen und auf der anderen Seite, was steht dann gegenüber? Fluch und? Jawohl. Ich habe ein bisschen verschmiert, aber sieht mehr nach Blut aus. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber das ist ein, diese beiden Themen, die hängen in der Bibel unmittelbar zusammen. Segen, Fluch, Leben, Tod. Ja? Gott bringt es zusammen. Ich habe euch das vorgebracht. Wählt nun. Segen oder Fluch, Leben oder Tod. Ja? Also das ist findet ihr immer und immer und immer und immer wieder in der Bibel. Das ist so wie so ein Kit, der die einzelnen Puzzleteile zusammenhält. Und auf der anderen Seite hat das was damit zu tun, nämlich mit diesem unteren Teil. Segen, Leben hat unmittelbar was mit Gehorsam zu tun. Nachfolge können wir in unserer Sprache heute sagen oder in der Sprache des Neuen Testaments. Also hier hat das was mit Gehorsam zu tun. Derjenige, der diesem Gott und seiner Offenbarung gehorsam ist, der erfährt Leben, der erfährt Segen. So hängen diese beiden ganz eng miteinander. Aber genauso Gehorsam, Rettung, Segen, Leben, das ist ein Themenabschnitt. Auf der anderen Seite aber Fluch, Tod, was wäre dann das für ein Puzzleteil dann? Wenn das eben dann Gehorsam ist, das Ungehorsam, gell? Sehr einfach. Warum es kompliziert machen? Okay? Und wiederum das gleiche. Fluch, Tod hängt mit dem Sündenfall, mit dem Ungehorsam, mit dem Tod. Das ist wiederum für sich ein Themenbereich. Und das offenbart auch Gott und sagt, das müsst ihr wissen. Das müsst ihr wissen. Und indem wir das studieren, das entdecken, entdecken wir und verstehen wir Gott. Und auch hier haben wir natürlich ein Gegensatzpaar, das auch oft in dem Zusammenhang zusammensteht. Und so ergibt sich so ein Schaubild. Ich arbeite ein bisschen gerne mit Schaubild. Gerne, Siegfried. hilft mir ein bisschen zu veranschaulichen und die Fülle von Ereignissen und von Informationen, die die Bibel mir gibt, dass ich das einen Überblick habe. Und wenn ich dann etwas lese, es tauchen bestimmte Begriffe auf und Themenbereiche, dann kann ich sie einordnen und sagen, okay, warum muss ich das wissen? Warum ist das da? Warum ist es wichtig? Und es ist wichtig. Und so studiere ich diese einzelnen. Und das ist jetzt mal ganz grob, ja. Das ist noch viel, man kann es noch viel feiner aufdrösen, aber das sollte reichen. So studiere ich einzelne Puzzleteile und hoffe dann zu einem rechten Gottes Erkenntnis und Gottes Verständnis heranzuwachsen. Ja? Okay. Also gut, dann kurze Vorrede. Jetzt gehen wir mal und schauen uns dann ein bisschen in die einzelnen Puzzleteilchen mal an, die uns Gott offenbaren. Was sagt Gott, was sagt die Bibel über Gott, über diese einzelnen Teile? So, zuerst mal, und das habe ich kurz gesagt, das ist die Unbegreiflichkeit Gottes. Ich denke, da gehen wir einfach weiter. Ich werde, sind einige Punkte, sind nicht alle, die wir in der Schrift haben, aber schon viele. Und deswegen werde ich jetzt nicht alle im Einzelnen entfalten, aber bei einigen einfach ein bisschen stehen bleiben, sie ein bisschen mehr betonen und andere einfach erwähnen. Und entweder ihr lest nach, geht nochmal in die Schrift, genau, und vertieft das. Aber aus Zeitgründen können wir jetzt nicht jeden einzelnen Punkt intensiv behandeln. Das wäre jeder Abend, könnten wir ihn füllen mit jedem einzelnen Punkt. So, der Grundsatz ist, das Endliche kann das Unendliche nicht fassen. Mit dieser demütigen Haltung gehen wir ran und schauen, was Gott eben uns offenbart hat, was sollen wir wissen. Lasst uns mal mit einem sehr schwierigen Thema anfangen, mit der Trinität Gottes. Oder Dreieinigkeit, oder man hört auch Dreifaltigkeit. Darf ich euch an dieser Stelle fragen, wer versteht das? Versteht ihr die Dreieinigkeit Gottes? Darf ich euch fragen, wer glaubt das? Ist gut. Ja, ihr versteht was nicht und glaubt es trotzdem. Warum? Ja, weil wir Baptisten sind, das ist gut. Wir glauben es. Jawohl, wir glauben alles. Also an diesem Punkt dürfen wir den Glauben behalten. Kann ich vorweg schon sagen. Das ist ganz biblisch. Aber es taucht ja in der Bibel nirgendwo auf, der dreieinige Gott, oder? Oder die Trinität, oder Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit. Dieser Begriff taucht nicht auf. Also steht nicht in der Bibel, gibt es nicht, oder? So argumentieren viele. Willi, wo ist da so ein Begriff? Dreieinigkeit. Ja. Es gibt manche, die die gegen diese Dreieinigkeit Gottes arbeiten, die nicht glauben, dass das die Bibel lehrt, und auch andere Religionen werfen vor, dass die Christen schlechte Mathematiker sind. Ja? Die sagen, ihr habt eine komische Gleichung. 1 plus 1 plus 1 sagt, ihr gibt 1. Das passt nicht. Das müsst doch 3 geben. Ihr habt einen Mehrgottglauben. Ihr habt keinen Eingottglauben. Und das ist schon mal der erste Fehler. Wir rechnen nicht 1 plus 1 plus 1 gibt 1. Das große 1 mal 1, nicht das kleine. Ja? Es ist keine Rechnung. Da werden wir der Schrift da nicht gerecht. Es ist, Gott ist einer, das lehrt die Schrift. Gott ist nicht viele Götter. Genau das wird so deutlich gemacht. Ich bin der einzige wahre Gott, außer mir gibt es keine Götter. Ich bin Gott. Ja? Jesaja, oder fangen wir vorne, 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja. 5. Mose 6, Vers 4. Und wenn ihr das aufgeschlagen habt, dann könnt ihr Jesaja nachschlagen. In Jesaja 45, 5. Da heißt es, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gehöre, ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn einer ist Gott. Also das Zeugnis der Bibel ist ganz klar. Wie verstehen wir das? Wie wir dazu kommen, dazu sagen, dass die Dreieinigkeit Gottes, machen wir gleich, aber grundsätzlich, das Zeugnis der Schrift ist, Gott ist einer. Aber er tritt uns gegenüber in der Offenbarung und in dem Weg der Rettung und in dem Erlösungswerk, tritt er uns in der Dreifaltigkeit auf. Das heißt, in drei Personen. Jedes Mal mit einer bestimmten Aufgabe tritt er eben in diese Persönlichkeit auf. Ich versuche das mal in ein Bild. An dieser Stelle, bevor ich das sage, muss ich sagen, es gibt kein Bild, kein Gleichnis, das dem Rechenschaft tragen würde. Und wir sagen, ach so, stimmt, das ist eine gute Parallele, das ist ein gutes Gleichnis. Allein aus dem Grund, weil jedes Gleichnis menschlich ist und niemals den Schöpfer Gott fassen kann. Es gibt nichts etwas, was man nehmen soll und sagt, Gott ist wie diese drei Blumen hier. Ja? Das geht nicht. Rosa, bisschen oranger, bisschen gelber. Ja? Aber auch alle aus der gleichen Gattung zum Beispiel. Ja? Könnten wir, aber das hängt immer. Wir können Gott so nicht erklären. Und an diesem Punkt, und ich finde es toll, aber wir glauben es. Warum? Warum glauben wir das? Ja, weil Gottes Geist es unserem Geist bezeugt. Und da merken wir, wie begrenzt unser Verstand da ist. Und das heißt, dass der Glaube bedeutet nicht immer alles verstandesmäßig erklären, verstehen und sagen, wenn ich das, wenn es Klick macht, aha, dann glaube ich. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt. Gott ist größer als unser Verstand. Aber er wohnt durch seinen Geist in uns und gibt uns diese Gewissheit, gibt uns Zeugnis, gibt uns Klarheit, gibt uns Glauben. Wir glauben daran. Deswegen, jedes Bild, was wir dann gebrauchen, ist sehr begrenzt. Es gibt Möglichkeiten. Ich habe schon einiges gelesen. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, also ich beweise es dir. Entweder man glaubt es oder nicht. Die Bibel sagt nicht auch am Anfang stand der Beweis, es gibt einen Gott. Sondern da heißt es, und Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel setzt den Glauben an Gott und seine Existenz voraus. Sie beweist es nicht. Dann geht Gott hin und sagt, ja, ich bin Gott und ich bin der einzige Gott. Dann beweist er das. Aber diese Grundlage ist da. Deswegen, alles das, was ich sage, ist sehr begrenzt. Aber vielleicht hilft es uns ein Stück weit, das ein bisschen besser einzuordnen. Die einen gebrauchen gern einen Eimer und sie sagen, das ist ein Eimer voller Sand oder Wasser. Wasser ist besser, Wasser ist besser. Und nehmen wir mal an, das ist Gott als Bild, sehr begrenzt, okay? Nicht, dass nachher sagen, Willi hat gesagt, Gott ist ein Glas und Wasser. Und dann dürfte ich ja nicht mehr kommen. Ja? So, und dann, ich würde ein anderes Glas nehmen und dann rausschöpfen, hinstellen und sagen, das ist auch Gott. Aus dem Glas genommen, zwar in einem anderen Glas, aber das ist Gott von Gott. Sein Wesen von seinem Wesen. Wesen von seinem Wesen. Das finden wir in dem Glaubensbekenntnis. Da nehme ich ein anderes Gefäß, das ganz anders aussieht, und nehme nochmal raus und stelle es hin und sage, das ist auch Gott, auf ganz das Wesen von seinem Wesen, aber in einem anderen Gefäß. Beides oder alles ist Gott, aber die Gefäße machen dann den Unterschied wegen des Gebrauchs und der Notwendigkeit. Das ist ein Bild, begrenzt, aber könnte uns helfen, da ein Stück weit das nachzuvollziehen. Wir können auch, ich bin Willi, falls ihr nicht wisst, so heiße ich. Ich bin Vater. So, wenn ich nach Hause komme und meine kleine Tochter mir entgegenrennt, dann bin ich Papa. Und dann verhalte ich mich hoffentlich wie ein Papa und ich bemühe mich, ja, wie ein Papa zu verhalten. Wenn meine Frau reinkommt von der Arbeit und auch so entgegenrennt wie meine Tochter. In Zeitlupe, die Haare. Und ich stehe da. Und dann bin ich Macho. Dann bin ich Mann. Ehemann. Bin ich Vater oder bin ich Ehemann? Beides? Beides. Aber in dem Moment, in Bezug zu dem, wer gerade mir gegenübersteht, bin ich eben Ehemann oder Papa. Und kann übrigens manches beides zugleich sein. Wenn ich meine Frau umarme und meinen kleinen Tochter und Sohn auf den Schoß habe. Auch das ist schon passiert. Ja? Und dann bin ich beides. Aber komme ich hierher und ich hoffe, ihr akzeptiert das, dann bin ich Lehrer. Ja? Sitze ich im Auto, bin ich Autofahrer, Verkehrsteilnehmer. Und wir können so weitermachen. Je nach Umfeld, nach meiner Aufgabe, nach dem, was ich tue, habe ich da sozusagen meine Rolle, die ich spiele. Und so finden wir das in der Gottheit. Gott ist Gott, aber er offenbart sich als der Vater, er offenbart sich als der Sohn und er offenbart sich als der Heilige Geist. Und das ist wichtig. Ja? Und jedes Mal aber in seiner Funktion, in dieser Rolle, nämlich in seiner Retterrolle, so offenbart er sich. Ich möchte das euch mal kurz aufzeigen, und zwar Epheserbrief, Kapitel 1. Ja? Es gibt genügend Stellen, andere Stellen, aber weil ich momentan so intensiv da drin bin, ist es mir sehr, sehr präsent und daher vielleicht hilft das euch auch. Kapitel 1, ein herrlicher Psalm, Davids wollte ich schon sagen, ein herrlicher Psalm Paulus, den er schreibt. Und in Kapitel 1, Verse 3 bis 14, geht es um die Rettung der Menschheit. Okay? Da geht es, was wir in Jesus Christus sind und haben. Das ist das Evangelium. Da geht es um die Erlösung durch sein Blut, durch sein Kreuz. Und also im Prinzip, was Gott an uns und mit uns getan hat, an alle, die glauben. Und das entfaltet Paulus hier aus der Perspektive des dreieinigen Gottes. In welcher Weise offenbart sich Gott da eben als Vater, in welcher Rolle, in welcher Weise offenbart sich Gott da als der Sohn und in welcher Weise offenbart sich Gott da als der Heilige Geist. Und wir machen das ganz so ein kurzen Überblick, damit ihr das seht. Verse 3 bis 6 wird uns da gezeigt, welche Rolle der Vater im Erlösungswerk hat. Warum es als Vater auch da bezeichnet, von dem jede Vaterschaft ist, im Himmel und auf Erden. Aber schaut mal, es beginnt so. Gepriesen sei der Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus. Und jetzt, im Prinzip ist das die Überschrift. Ja, das ist der Segen in Christus. Und dann geht's los. Wie er uns in ihm, wer ist dieser Er? Gott, der Vater. Weil er preist Gott, den Vater. Wie er uns in ihm, wer ist ihm? Jesus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Der dritte. Das ist, Entschuldigung, Refrain. Ja, das ist die Hauptbotschaft hier, zum Preis seiner Herrlichkeit. Was ist die Rolle des Vaters im Erlösungswerk? Was sagen diese zwei Versen? Sagt es, auch wenn es euch schwer über die Lippen kommt, ich hoffe nicht. Erwählung. Gott erwählt. Und was noch? Und bestimmt vor. Wow. Wie wir das nun jetzt deuten, wir werden darüber nachdenken, wir werden damit ringen, ja, weil das ist ja ein heißes Thema unter manchen Christen. Eins der herrlichsten Perlen wird oft so zertreten. Ich sage euch, das ist für mich, gehört zu den herrlichsten Perlen der Offenbarung Gottes. Ja, die Souveränität Gottes. Gott zeigt sich als Vater, und wenn wir über Gott den Vater reden, dann reden wir darüber, oder Gott offenbart und sagt, ich bin der einzige Gott, der Rettergott. Und wie zeigt sich das? Ich bin der erwählt. Ich bin der vorherbestimmt. Bestimmt Jesus erwählt Jesus? Bestimmt Jesus? Nee, Gott. Nochmal, wir sagen noch nicht, und die Fragen, die da entstehen und so, aber worauf es mir geht, wenn wir die Lehre der Erwählung, die Lehre der Vorherbestimmung, denn das steht übrigens so drin, das sage jetzt nicht ich, das steht in Epheser. Ich hoffe, ihr habt die gleiche Bibel, weil sonst haben wir ein Problem. Ja? Aber, also ihr habt es auch gelesen. Er bestimmt, er erwählt. Weil wir sagen, oh, das ist so schwierig, oder das kann ich nicht glauben, oder das gefällt mir nicht, was ist mit den Menschen, freiem Willen, oh, was ist das für ein Gott, und wie kann das nur so sagen, und. Ja, auch all das, was gibt und was wir hören. Aber wenn wir das weglassen, liebe Freunde, dann beraubt dir Gott der Herrlichkeit, die ihm zusteht. Denn das ist der Anteil an eurer Rettung. Das habt ihr Gott, dem Vater, zu verdanken. Und dafür gilt es, ihm zu danken und ihn zu verherrlichen, zu ehren. Lasst euch eine Hand noch im Epheserbrief, geht mit mir in Römerbrief Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 18. Haben wir das? Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, und dann wird es nochmal begründet, wie Gott es offenbart hat, Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit Gottes, des unvergänglichen Gottes, verwandelt in ein Gleichnis eines Bildes und so weiter. Und dann heißt es, darum hat Gott sie dahin gegeben. Mit Sicherheit geht es hier, weil sie Gott als den Schöpfer nicht gesehen haben. Aber ich warne uns, mich damit mit einbegriffen. Wenn wir das, was Gott uns offenbart über ihn, weil das von Gott erkennbarer ist, und wir in unseren Überlegungen in Torheit verfallen und sagen, das glaube ich nicht. Wisst ihr, wie viel mir begegnen, die sagen, Willi, die Lehre der Souveränität und der Erwählung Gottes, Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Ich sage, warum nicht? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist widersprüchlich. Das verstehe ich nicht. Seit wann ist der Maßstab meines Glaubens und meines Gottesverständnisses, ob ich es mir vorstellen kann oder nicht? Seit wann? Wer bist du, Mensch, dass du dich da erhebst und sagst, das kann nicht Gott sein? Das passt nicht, vorne und hinten. Und deswegen sage ich, wir müssen aufpassen. Wir müssen erstmal nehmen, was Gott offenbart, ein Puzzleteil. Und ob wir das jetzt zusammenkriegen oder nicht, das ist mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir müssen erstmal das nehmen. Und dann noch eins und noch eins. Und das kann sein, dass, und abgesehen davon, zeugt es nicht gerade davon, dass das Gott ist, wenn ich es nicht verstehen kann? Könnte ich es verstehen, wäre es nicht mehr Gott. Wenn ich dann fassen könnte und sage, ah ja, jetzt habe ich die Lösung, das kriegen wir jetzt so zusammen, dann würden wir Gott zu einem Geschöpf machen, begrenzen und runterbrechen. Von dem her hütet euch davor, pauschal zu sagen, Lehre der Erwählung passt nicht in meinen Vorstellungen, in mein Gottes- und Menschenbild, also gibt es sie nicht für mich. Nein, sie gibt es. Und die lehrt die Schrift deutlich. Hier geht es darum, das ist die Perspektive, die himmlische Perspektive des Vaters. Welche Rolle hat der Vater in dem Erlösungswerk? Er begnadigt dich und mich. Er begnadigt dich und mich. Wichtig. Ja. Auf welche Grundlage begnadigt er mich? Ja. In mir eben nicht, sondern in seinem Sohn, in Jesus Christus. Das heißt, Gott guckt nicht und sagt, ah, doch, da sitzt einer, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ich begnadige den. Da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der gut ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Gott ist es der, der vor Ewigkeit sich für dich und für mich entschieden hat. Wir werden darüber noch intensiver nachdenken, was die Bibel da noch mehr dazu sagt. Und ich hoffe auch, ein, zwei Spannungen auch auflösen können, die meistens da im Kopf sind. Aber gehen wir weiter. Also mit Vers 6 ist ein Refrain gesungen. Das Ganze tut Gott, weil er sich verherrlichen möchte. Vers 7 bis 12, das ist der zweite Teil im Epheserbrief Kapitel 1. Und da geht es, jetzt wird uns vorgestellt, welchen Anteil Jesus Christus beim Erlösungswerk hat. Da heißt es, zum Preis und Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, Gott sei Dank, sage ich jetzt. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in dem Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir ja vorherbestimmt waren, nach seinem Vorsatz, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien. Das ist der zweite Teil. Und hier wird uns die zweite Person der Gottheit vorgestellt. Und was tut er, die zweite Person oder sie? Jesus Christus? Genau. Gott hat erwählt, begnadigt und Jesus ist gekommen und hat die Grundlage für diese Gnade gelegt. Dass Gott begnadigen kann. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch. Das ist eine Schlüsselstelle für deine und meine Errettung, für deinen meinen Glauben. Gott wird Mensch, um jetzt in diesem begrenzten Bild zu bleiben. Gott muss diese Hülle annehmen. Das ist die ewige, herrliche, lebendige, das lebendige Wasser, könnte man sagen. Ja? Das ist Gott, aber er muss jetzt diese menschliche Hülle annehmen, damit dieses Erlösungswerk überhaupt machbar ist. Warum musste Jesus Mensch werden? Jawohl. Warum muss er so Mensch werden, wie Jesus Mensch wurde? Also er könnte ja in diesem ich sage mir, in der Erscheinung wie ein Engel da bei Abraham oder in der Feuersäule. Warum musste Jesus... Ja, das ist schon mal eine gute Adresse. Ja. Er ist gekommen, für uns zu sterben, richtig? Zu leben und zu sterben, richtig. Wer kann aber nur sterben? Mensch. Kann Gott sterben? Wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, hätte er für dich und für mich nicht sterben können. Aber nur wer kann sterben, dass Gott sagt, es ist gut? Und gibt es einen sündlosen Menschen? Darum musste Gott sterben. Das ist die Notwendigkeit, ganz Mensch und ganz Gott sein. Wenn das beides nicht da ist, wäre kein Erlösungswerk für dich und für mich möglich. Er musste beides sein. Das eine, um zu sterben, um aufzuerstehen, weil er Gott ist, ohne Sünde. Das andere aber auch überhaupt für uns zu sterben. Dazu musste Jesus ein Mensch werden. Also in dieser Weise, das wird uns vorgestellt. Wir wurden begnadigt in Jesus Christus. Das ist die zweite Person der Gottheit. Die dritte, das ist dann ab Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Hier haben wir die dritte Person. In diesem einen Psalm geht es um die Erlösung und hier Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Welche Aufgabe übernimmt der Heilige Geist in uns in dem Erlösungsplan? Er versiegelt. Und er ist auch die Anzahlung. Ja. Das ist eine herrliche Wahrheit. Die Tatsache, dass Gott versiegelt hat und etwas angezahlt hat, verspricht, dass er es zu Ende bringt. Ja. Ich weiß nicht, bringt ihr alle Flaschenpfand zurück? Ich bin manchmal faul. Ich muss gestehen, ich habe schon eine weggeschmissen. Ja. Ich habe es, also egal. Die wollten es nicht annehmen. Ich sage, hey, egal. So, wie viel Cent? 5? 25, hätte ich das gewusst. Oh Mann. Ich dachte, 5. Ich glaube... Genau, was für Flaschen. Habt ihr, nicht seid ihr. Habt ihr. Nee, wenn wir schon für 25 Cent uns den Weg machen, auf den Weg machen, wie viel mehr wird Gott sich auf den Weg machen, wenn er da seinen Heiligen Geist uns als Anzahlung gegeben hat? Ja, das ist die Garantie. Es sei denn, wir haben den Heiligen Geist. Weh, nicht. Ja, aber das ist viel. Und das ist, was der Heilige Geist tut, ist in die gleiche Weise, er bringt das zu Ende. Was der Vater vor Ewigkeit beschlossen hat, in seinem Ratschluss, in der Dreieinigkeit, was Jesus erwirkt hat, in der Gegenwart, das vollendet der Heilige Geist für die Zukunft. Ja. Und in dieser Weise handelt Gott und deswegen sehen wir da. Aber wir sehen das auch zum Beispiel in diesem Psalm. Gott wird vorgestellt, aber eben in diesen drei Personen. Und manchmal finden wir das in einem Vers sogar komplett alles. Ja? Wir müssen unsere Augen aufmachen. Und die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll davon. Okay. Ich habe euch im Skript auf Seite 22 habe ich euch einige Verse explizit oder beispielhaft einfach gezeigt oder aufgelistet, wo von Gott, dem Vater vom Vater als dem Gott gesprochen wird, von Jesus als dem Sohn als Gott gesprochen wird, auch von Gott, dem Heiligen Geist als Gott gesprochen wird. Also da könnt ihr nachschlagen, auch wenn ihr wollt. Wichtig ist an dieser Stelle, dass es begegnet immer wieder, dass manche überrascht sind, wenn ich davon spreche, dass der Heilige Geist auch eine Person des dreieinigen Gottes ist. Viele halten Gott als eine Person, der Vater und Jesus Christus als eine Person, aber den Heiligen Geist verstehen viele als eine Kraft, als eine Macht. Ja? Und das ist nicht richtig. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft und eine Macht, er ist eine Person. Was macht eine Person aus? Gefühle, was noch? Verstand, was noch? Wille, Sprache, solche Dinge. Ja. Und wenn wir wiederum einzelne Stellen der Bibel betrachten, zum Beispiel über den Heiligen Geist, dann heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja. Lästert ihn nicht. Oder der Heilige Geist wird alles zu euch reden, was er von mir gehört hat. Das kann keine Kraft sein. Das ist nur eine Person. Auf solche Hinweise müssen wir achten und sehen, dass es um eine Person sich handelt. Schauen wir uns jetzt die Selbstexistenz Gottes an. Also der erste Punkt, wir haben uns allgemein mal den Dreieinigen Gott vor Augen geführt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ein anderes Puzzleteil, das sich lohnt, intensiver zu machen. Ich mache das an dieser Stelle nicht zu tief, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Das ist die Selbstexistenz Gottes. Gott existiert aus sich selbst. Gott ist der Schöpfer. Richtig. Richtig. Das heißt, Gott schuf alles. Das heißt aber auch, dass Gott selbst nicht geschaffen ist. Gott existiert aus sich selbst heraus. Er ist nicht ein Geschöpf, sondern er ist der Schöpfer. Und eine sehr wichtige Aussage dahingehend finden wir in seiner Selbstbezeichnung, wie Gott sich selbst bezeichnet. 2. Mose Kapitel 3, da finden wir die Berufungsgeschichte Mose. Mose ist da in der Wüste, dann sieht er diesen brennenden Dornbusch, er geht hin und Gott beruft ihn und dann erklärt ihn seinen Auftrag. Und dann sagt Mose, was soll ich sagen, wer bist du? Und nun beginnt Gott sich zu offenbaren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gott beginnt sich dem Volk Israel zu offenbaren und zu sagen, wer er ist. Und alles, was danach kommt, gehört dazu. Jedes Ereignis, das da geschieht und warum Gott das tut und wie er es tut, er sagt, erkennt, wer ich bin. Ja, das ist ganz wichtig. Und die Aussage, die Gott selbst dann über sich selbst macht, ist dann in Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ja. Oder sein werde dann nach der Luther wahrscheinlich, oder? Ich bin, der ich bin. Diese Aussage, was sagt sie aus? Was bedeutet ich bin, der ich bin? Das ist irgendwie viel sagen, doch nichts, oder? Bitte? Also, ja, wer bist du? Ich bin, der ich bin. Ach so, alles klar. Na, stimmt, jetzt sehe ich es.
Das heißt doch, dass Gott souverän handeln kann und niemand kann ihm was vorsagen. Er macht das, was er will.
Mhm, zum Beispiel. Darf ich mal ganz kurz, mir fällt gerade mein Ohr ab. Ja, jetzt sagst du nochmal. Entschuldigung.
Ich sag, wenn Gott zum Beispiel, also wenn einer zu ihm sagt, also Gott sagt, ich bin, der ich bin, ja. Und du kannst mir nicht einreden, was ich machen soll.
Okay, und auch nicht nur machen soll, was ich auch bin. Das ist, ich denke, das ist erstmal die erste Grundintention, zu sagen, ich bin unvergleichbar. Ja, Mose, Gott, sag mir, wer bist du? Ja, also, dann gehe ich hin und jetzt stelle ich Gott vor, oder? Sag, also Gott ist das oder er ist der. Nein, ich bin, der ich bin. Ich bin mit nichts zu vergleichen. Es gibt nichts etwas Vergleichbares. Ich kann nicht sagen, ich bin so wie das. Ja, versteht ihr? Das bin ich nicht. Gott ist so anders. Gott ist kein Geschöpf. Und weil Gott kein Geschöpf ist, sondern ein Schöpfergott, ein ewiger Gott, kein begrenzter Gott, dürfen wir auch ihn mit nichts vergleichen. Deswegen tue ich mich so schwer. Und das finden wir wo? Diese Konsequenz, die daraus ergibt, wo finden wir das? In den 10 Geboten. Du sollst dir kein Bildnis machen. egal wie wir zu Fernseher stehen und Fotografie und was da alles diskutiert worden ist, was damit gemeint ist, kein Bildnis machen. Ja? Ging es bis dahin, dass man nicht mal sich selbst fotografieren darf oder wie auch immer. Das ist die extremste Form. Hier geht es um Folgendes. Du sollst nichts auf der Erde zum Gott ernennen. Du sollst dir kein Bild machen von den Tieren, Vögeln im Himmel, von auf der Erde. Weil ich nicht das bin. Das ist ein Gräuel. Ja, da steckt ganz stark dieses Ich bin, der ich bin. Ich bin nicht zu vergleichen. Aber auch eben nicht festzulegen. Auch nicht zu bestimmen, in diesem Sinne, wie du sagst. Ja? Das ist er nicht. Gott ist der Souveräne, Gott ist aus sich selbst existierende Gott. Und wenn ihr sagt, ich bin und nicht ich war, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde, was auch in verschiedenen Formulierungen kommt, aber hier heißt ich bin, der ich bin. Und jetzt können wir ins Johannesevangelium gehen und da würden wir die Ich-Bin-Worte finden bei Jesus. Ja? Welche kennen wir? Sag du es nochmal. Jawohl, das Brot. Das Beste. Ja. Und immer wieder, ich bin, ich bin, ich bin. Und jedes Mal, wenn Jesus da sagt, Ego Emi, ja, ich bin, und es verstärkt, dann ist das jedes Mal ein, für den Ohren der Juden, Gotteslästerung. Schlag mal Johannes 7 auf. Darf ich mal an dieser Stelle so blöd fragen, mit wem sprach Mose denn? Mit wem sprach Mose in der Wüste beim Dornbusch? Mit Jesus. Das findet ihr übrigens auch in der Apostelgeschichte, glaube ich, bei Stephanus oder bei Paulus, glaube ich, hat er das gesagt. Aber jetzt sind wir in Johannes 7. Johannes 7. Nein, das ist, glaube ich, Johannes 8, kann das sein? Ja, Johannes 8. Johannes 8 ist es. Johannes 8, 58. Die Diskussion, die da entsteht, Jesus sagt zu den Israeliten, die sagen, Abraham ist unser Vater. Und Jesus sagt, von wegen, Abraham ist nicht euer Vater. Doch, nein, doch. Nein, denn wenn Abraham euer Vater wäre, würdet ihr das Gleiche glauben, was übrigens Abraham auch glaubte. Und das Gleiche tun, was Abraham tat, nämlich glauben. Aber das, ihr tut nicht, ihr wollt mich töten. Ja? Und ihr tut die Werke eures Vaters und das ist der Teufel. Schon sehr, sehr hart, gell? Aber das sagt Jesus und die regen sich übermäßig auf und wollen es nicht wahrhaben. Und dann sagt Jesus, was erstaunlich ist, in Vers 56, dass Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Das ist eine amazing Aussage, eine herrliche Aussage. Abraham, was tat Abraham? Euer Vater jubelte, freute sich, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn auch schon. Ich behaupte, Abraham kannte Jesus, sah ihn und deswegen glaubte er auch. Und jubelte und freute sich. Und wenn ihr meint, ihr seid Abrahams Kinder und an mich nicht glaubt und nicht jubelt, dann seid ihr nicht Abrahams Kinder. Und dann kommt diese noch provozierende Aussage 58. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, und das bekräftigt er jetzt. Ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und betitelt sich jetzt hier als der Gott, der Mose im Dornbusch erschienen ist. Ich bin. Und das verstehen die Juden. Heute nicht mal viele Christen verstehen das, aber die Juden verstanden das, Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um ihn auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Sie wollten ihn töten. Warum? Gotteslästerung. Jesus sagt, ich bin. Ja. Also da geht es um seine Göttlichkeit, aber auch ich bin und nicht nur ich war nicht nur. Er sagt nicht, ehe Abraham war ich. Hätte auch sein können. Ja. Ich bin, das heißt, ich bin der ewig Seiende, ich bin es. Und dann kommt ein Abraham und geht ein Abraham und jeder kommt und geht, aber ich bin der Ewige, ja, die Selbstexistenz Gottes. In Psalm 90, wahrscheinlich an den Beerdigungen am meisten gehört der Psalm, aber ein wunderbarer Psalm. Wird sich auch da lohnen, ein kleines Studium zu machen. Psalm 90, Vers 2. Ehe die Berge geboren waren und die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wiederum. Nicht warst du Gott, bist du. Ja? Also ehe die Berge, also es geht um die Schöpfung und die Welt, und die Erde und von Ewigkeit zu Ewigkeit, du bist Gott. Ganz stark betont die Ewigkeit und die Selbstexistenz Gottes. Ja? Gott existiert aus sich selbst heraus. Kann man das nachvollziehen? Da steigen wir aus. Ja? Und wir dürfen nur so weit gehen, liebe Geschwister, soweit uns die Bibel führt. Und wenn wir weiter gegangen sind, dann müssen wir uns korrigieren lassen und demütig zu sein. Jetzt rudern wir wieder zurück. Wir gehen oft weiter. Ich kenne das von mir. Ja? Und dann muss ich, oh, da ist man in seinen Gedanken, seinen Vorstellungen weitergegangen. Aber wir dürfen nur so weit gehen, wie die Bibel geht, wie Gott sich offenbart hat darüber hinaus. Gott existiert ewig und aus sich selbst heraus. Okay. Lasst uns weitergehen, ein anderes Puzzleteil betrachten und das ist die Allmacht Gottes. Ich habe eine Frage an euch, guckt bitte noch nicht in euer Skript, weil da steht das schon drin. Ja. Eine Frage, kann Gott einen so großen Stein schaffen, dass er ihn nicht bewegen kann? Also wir reden über die Allmacht Gottes, Gott kann alles. Ja. Kann Gott einen so großen Stein machen? Könnte er so einen großen Stein machen? Könnte er. Aber könnte er so einen Stein machen, den er nicht bewegen kann?
Ja, weil das ist gleich wie mit der Sünde.
Gott kann nicht sündigen. Es geht, ja, ich denke auch, das geht in diese Richtung. Ja? Sehr gut. Ja, gelernt ist gelernt. Das lobe ich mir. Also im Prinzip ist die Frage, kann Gott so ein unerschütterliches Objekt schaffen und dann mit einer unwiderstehlichen Kraft das bewegen? Also man denkt ja, das widerspricht sich. Wenn Gott allmächtig ist, dann muss er ja etwas eine tun können oder das andere tun können. Das kann ja nicht beides sein. Aber die Frage ist an sich grundsätzlich falsch. Weil ich behaupte, es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Jawohl. Ja, und das ist das, was du auch sagst. Ja. Die Frage nach der Allmacht Gottes ist nicht, kann Gott etwas schaffen? Es gibt nicht nur eine Sache, die Gott nicht kann. Das hat was mit seinem Wesen zu tun. Ja? Welche Sachen kann Gott nicht? Lügen haben wir. Okay? Hebräer 6, 18. Was noch? Untreu sein. Ja, haben wir, wo steht's? Unter anderem? Timotheus 2,13. Ja, ganz, ganz wichtig. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Sich selbst untreu sein. Was kann Gott nicht, noch auch nicht sündigen? Gott kann es nicht. Und so gibt es einige Dinge, und das hat, also wenn wir von der Allmacht reden, dann reden wir nicht darum, kann Gott etwas oder gibt es etwas, was er nicht kann. Doch, er kann bestimmte Dinge. Denn seine Macht ist begrenzt, Anführungsstrichen, in Bezug auf sein Wesen. Ganz genau. Weil Gott heilig ist, sündigt er nicht. Er kann nicht. Und es ist wichtig, dass wir ein rechtes Gottesbild da haben. Wir können nicht sagen, Gott ist heilig, aber er drückt einfach die Augen zu und passt schon. Gott kann keinen Sünder gerecht erklären. Verflucht ist der, der wie heißt das in Sprüchen, der einen Bösen für gerecht und einen Gerechten für böse erklärt. sei Gott. Das würde seinem Wesen widersprechen. Gott kann nicht einfach sagen, du bist Sünder, also ich auch, bist halt jetzt gerecht. Das geht nicht. Es würde seinem Wesen widersprechen. Wisst ihr, dass das unser Riesenproblem ist? Wisst ihr, dass Gottes Heiligkeit unser Problem ist? Weil das bedeutet, wir können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir sind Sünder und das Gericht ist schuldig. Und wir können nicht einfach erwarten, dass Gott uns einfach nur so gerecht spricht. Das wird er nicht tun können. Wäre da nicht Jesus Christus?
Ich habe es mal in der Predigt gehört, da hat ein Prediger gesagt, dass das größte Problem ist, dass Gott gut ist.
Ganz genau. All das, was wir, wo wir sagen, wow, das ist Gott, da haben wir ein Problem. Ich glaube, das ist sogar von dem Washer, glaube ich, ja. So ein toller Mann. Ganz genau. Und liebe Geschwister, und darum ist das so notwendig, darum ist das Erlösungswerk Jesu Christi so notwendig. Da Gott schafft eine Ebene oder ein Ort, wo er eben mich eben für gerecht aber erklären kann. Und das ist nur in Jesus Christus. Aber dazu kommen wir, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Okay, also. Hiob 42,2, nach dem langen Diskussionen und dann Ringen mit seinen Freunden und so. Hiob 42,2, das ist, gehört, ich liebe diese Stelle. Möchte jemand doch jetzt vielleicht vorlesen, auch ohne Mikro? Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Gott schuf einen Weg, in dem er seine Gerechtigkeit Genüge getan wird, seinem Wesen, aber genauso auch seiner Gnade und seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und das ist der Ort des Kreuzes. Da treffen sich. Da bringt Gott sein Wesen, da trifft Gott, oder da ist die Möglichkeit, wo Gott eben gerecht sein kann, aber auch gnädig sein kann. Das ist der einzige Ort, das ist am Kreuz. Ja. Gott schafft einen Weg, es ist eben nichts unmöglich. Okay, gehen wir weiter. Seine Allgegenwart. Das ist der nächste Puzzleteil. Die Allgegenwart Gottes. Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Und deswegen ist es nie die Frage, wann und wo wir Gott begegnen, sondern die Frage ist immer nur, wie wir Gott begegnen. Könnt ihr euch erinnern, also jetzt nicht persönlich, ich vermute, ihr wart nicht dabei, aber als die Frau im Jakobsbrunnen mit Jesus sprach, ja, oder war da jemand vielleicht dabei, ich weiß nicht, ich kann mich ja täuschen, aber ich vermute nicht. Ja. Was war die Frage, als sie merkt, oh, da steht ein Prophet von mir? Was wollt ihr sie unbedingt wissen? Wo geschieht wahre Anbetung? Johannes 4. Und wo wollte sie anbeten? Sie wollte nicht Jerusalem anbeten. Die Juden wollten in Jerusalem anbeten. Aber sie nicht. Sie wollte auf ihrem Berg anbeten, gell? Die Samariter haben dort angebetet. Wir beten hier an, Prophet, ihr beten Jerusalem. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? Und welche Antwort gibt Jesus? Überall, sondern was ist seine Antwort? Was ist sein Verständnis von Anbetung? Ja, wie? Und wie wird Gott angebetet? Im Geist und in der Wahrheit. Was bedeutet das? Habt ihr das schon mal probiert? Betet ihr immer Gott so an, den Geist in der Wahrheit?
Wenn ich erkenne, dass ich sündhaft bin und diese Rettung brauche, dann bete ich in der Wahrheit.
Das ist gut. Zack, Punkt.
Wahrheit ist sein Wort, dein Wort ist die Wahrheit.
Aber wie bete ich an durch sein...
Der Grundlage des Wortes erkenne ich etwas.
Wir können das erstmal mal als Ausgangssituation ganz einfach machen. Wir fragen uns, was ist das Gegenteil von Geist und Wahrheit?
Fleisch und Lüge.
Und wenn wir das uns angeschaut haben, was Fleisch und Lüge ist, und das wissen wir recht schnell, was das ist, dann werden wir merken, was nicht wahre Anbetung ist. Nämlich nicht in der Lüge und nicht im Fleisch. Im Geist und in der Wahrheit. Also um was jetzt Jesus hier geht, ist wie und nicht wo und nicht wann. Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und übrigens, Gott sucht nach solchen wahren Anbetern. Interessant, gell? Wir haben immer das Verständnis, Menschen suchen. Menschensucher, Siegersucher, besucherfreundliche Gottesdienste. Jetzt reite ich irgendwo rein, glaube ich nicht. Menschen suchen. Gott ist der Suchende übrigens. Gott sucht. Da ist keiner, der nach ihm fragt, aber Gott. Der Mensch versteckt sich. Gott fragt und sucht. Adam, wo bist du? Gott ist auf der Suche. Und Gott sucht wahre Anbeter, die ihm in der Wahrheit und nicht in der Lüge. Und das ist vielfältig. Wir schaffen es, Gott anzubeten und ihn anzulügen. Das kriegen wir hin. Und wir schaffen es, ins Fleischliches zu tun. Was ist das Wesensmerkmal von Fleisch, abgesehen vom leckeren Steak? Bitte? Wenn man dabei einschläft. In der Bibel bedeutet Fleisch, weil wir haben sofort immer das Bild von dem alten Adam, das kennen wir, oder diese gefallene Schöpfung, ist nicht falsch, aber es bedeutet erstmal in erster Linie unfähig, schwach, aus sich allein nichts tun könnt. Das ist erstmal Fleisch. Und das zweite ist dann selbstzentriert, ich bezogen. Das ist fleischlich sein, egoistisch. Und wie oft machen wir so Anbetung? Lasst uns eine Anbetungszeit machen, Worship-Gottesdienst, Worship-Zeit. Und dann gehen wir raus und sagen, heute, das hat mir nichts gebracht. Also diese Anbetungszeit, die war heute nichts. Diese Lieder, die haben mir nichts gebracht. Ich kam nicht in die Stimmung. Und die Band, die gespielt hat, war so laut. Und die anderen sagen, ja, richtig, diese alten Lieder, kann ich Gott gar nicht anbeten, gar nicht loben. Dann diskutiert man über Liedgut, über Musikstil, über den Rahmen. Und die anderen gehen dahin, wo sie Gott anbeten können und wo sie in Stimmung kommen, weil das alles passt. Und die anderen gehen dahin, wo sie in Stimmung kommen. Und das endet meistens so, dass die Jungen dahin gehen und die Alten dahin gehen. Das ist nicht in Wahrheit und im Geist anbeten. Das ist im Fleisch und in der Lüge. Gott sucht wahre Anbetung. Und wahre Anbetung ist, damit ich was davon habe? Sondern? Zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Also sitze ich da nicht und sage, nee, das gefällt mir nicht. Und das kann sogar mir nicht gefallen. Aber wisst ihr, was das wahre Anbetung uns was kostet? Und wenn es nicht kostet, dann ist es nichts wert. Und vor Gott schon gar nichts. Und deswegen bin ich manchmal froh, dass es solche Situationen gibt, wo es mich was kostet. Überwindung. Und mein Stolz und meine Meinung und meine Vorstellung. Weil wenn ich mich da brechen lasse, wenn ich da mir auf die Knie gehe und sage, Gott, um deinetwillen gebe ich meine Vorstellung, meine Wünsche, gebe ich auf. wenn ich bereit bin, mein Kostos, wie heißt die Flasche da, kaputt zu machen, mich so zu erniedrigen, mit meinen Tränen, meinen Haaren die Füße zu putzen. Wenn ich es schaffe, wenn ich, denkt an David, nachdem er so einen Groll getan hat, das Volk gezählt hat und dann, ich glaube, über 70.000 gestorben sind, betet er Gott an und will einen Altar bauen. Und dann muss er auf einen Berg gehen. Und das gehört einem Bauer, oder? Und was, als David dann kommt und sagt, ich will hier einen Altar bauen, ich will den Acker abkaufen, was sagt der Bauer? Ich schenke es dir, mein König, ich gebe dir auch die Rinder, alles dazu. Wow, was für eine Ehre, du willst auf meinem Acker einen Altar bauen? Und David, oh, spitze, ist ja voll günstig. Ja, perfekt, es kostet mich nichts. Das ist keine wahre Anbetung, sondern, nein, ich will den vollen Preis zahlen. Es soll mich was kosten, denn sonst ist es nicht echt. Kostet es uns was? Darf es uns was kosten? Da können wir darüber nachdenken, was bedeutet in Wahrheit und im Geist. Was bedeutet wahre Anbetung? Paulus sagt, aufgrund der Erbarmung Gottes gebt eure Leiber dahin, als ein Gott wohlgefälliges und heiliges, ja, Opfer. Das ist der wahre Gottesdienst, das ist wahre Anbetung, sich selbst Gott hinzugeben, bereit sein, alles aufzugeben. Oswald Chambers ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, das Äußerste fürs Höchste, also sich selbst auf den Altar Gott hinlegen. Das ist wahre Anbetung. Es geht ums Herz, es geht um meine Haltung und nicht um die Form und nicht um den Ort. Und ist dieser Raum der beste? Jesus. Oder ist es da? Ist es der Ort? Und wie oft kommt das? Ich weiß nicht, also ich predige schon. Aber lasst uns da prüfen, auch für uns persönlich. Glaubt mir, ich bin eine Gemeinde. Also wenn ich auswärts predigen darf in eurer Gemeinde und eine Chor da singt, oh, ich liebe das. Mir fehlt es oft. Und wenn unsere Gemeinde manchmal singt, dann tut es echt manchmal weh. Ja, ist zwar auch in mehreren Stimmen, aber die harmonieren nicht so gut. Und dann wünschte ich mir persönlich auch andere Formen und andere. Aber wenn ich da sitze, zum Beispiel, ja, und dahin gucke und ich sehe, da steht so mit schwarzen Buchstaben sinngemäß, dass Gott in Jesus Christus mich erlöst hat. Ja. Und ich lese diesen Text und dann denke ich, das ist wahr. Und dann spielt für mich in erster Linie keine Rolle mehr, wer da Klavier spielt, ob er schön oder nicht schön spielt. Ob da eine Band spielt oder nicht spielt, ob da zwei-, drei- oder vierstimmig gesungen wird. Mir geht es darum, dass in meinem Herzen ich zu diesem Ja sage. Und wenn ich, und der singt das auch, und der auch. Ich will mitsingen. Ich will genau das auch sagen. Weil das mein, ich bringe mich zur Anbetung. Ich bringe mich zur Musik, zum Gottesdienst. Ich bringe mein Herz, meine Haltung in Geist und Wahrheit. Bringe ich mich dazu. Das ist unter anderem wahre Anbetung. Ja. Gott ist überall. Es gibt Zeiten, da bete ich Gott, oh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, auf dem Klo. Darf ich das so sagen jetzt? Oh, Backe. Ja. Also ich habe auf dem Klo ein kleines Bücherregal installiert. Ja. Da habe ich so 6, 7 Andachtsbücher drin. Verbringe ich manchmal so Zeit da drin. Es gibt, ich habe eine kleine Wohnung, ich muss manchmal fliehen. Und das ist fast der einzigste Raum mit Schlüssel, so bei uns. Es gab eine Zeit lang bei uns in der Firma, als ich noch Sachbearbeiter war, da waren meine stille Zeiten auf dem Klo. Ich habe eine kleine Bibel mir besorgt, die in meine Tasche gepasst hat, die kaum zu sehen war. Und dann bin ich zack. Und in meinen schweren Zeiten, da habe ich Gott gelobt. Ja, ich habe die Hose schon dann angezogen. Ja, so viel Ehrfurcht hatte ich schon. Gott ist überall, er ist allgegenwärtig. Ja, das ist eine herrliche Botschaft. Wie töricht zu meinen oft aber, dass man Gott von Gott abhauen kann. Wie töricht, oder? Kennt ihr jemanden, der auf der Flucht ist und war? Wer? Die Jona, das ist ein klassischer Flüchtling. Ja? Was glaubt ihr, vor was ist Jona geflohen?
Er hat ja gesagt, dass er Angst hatte, dass sie sich bekehren.
Also ob es Angst war?
Oder halt, der hat damit gerechnet.
Ja, er wollte nicht, gell? Schlag mir mal kurz Jona auf. Wer die Elberbibel hat, Seite 1134. Bei den kleinen Propheten ist es ein bisschen schwieriger, schneller zu suchen, aber Checker, die haben es gleich aufgeschlagen, das ist gut. So, schaut mal in Kapitel 1, Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Vor was floh Jona? Weg vom Angesicht des Herrn. Was bedeutet das? Also es wird betont, das ist auch so stilistisch, und Jona floh weg vom Angesicht des Herrn, dann wird das entfaltet mit dem Boot und so weiter, und am Schluss wird nochmal betont, weg vom Angesicht des Herrn. Jona floh vor Gott, nämlich vor seinem Angesicht. Ja, was geht das? Wie kann man vor Gottes Angesicht fliehen? Denn wenn Gott überall ist, wie geht das? Kannte Jona Gott nicht? Wer war Jona? Ein Prophet. Ich würde meine Hand ins Feuer dafür legen, dass Jona Psalm 139 kannte. Wollen wir den lesen? Psalm 139, 7 bis 10 müsste schon reichen. Denn er zitiert am laufenden Band die Psalmen, in seinem Bußpsalm, im Bauch vom Fisch und so weiter, zitiert Jona permanent die Psalmen. Also er kannte die Psalmen, auch die Psalmen des Davids. Psalm 139. Ich mache nur so langsam, damit ihr alle auch. Wollen wir lesen? Wohin sollte ich gehen von deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres in Tarsis, in Spanien. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstert und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildest und so weiter. Ja? Kannte Jona das nicht? Gott ist da, Gott ist allgegenwärtig. Was meint das, dass Jona weg vom Angesicht des Herrn floh? Vor was floh Jona? Was bedeutet das? Ich behaupte, er floh von der Gnade Gottes. Nicht von der Gegenwart Gottes. Das muss ich euch jetzt belegen. Ich sage es euch gleich, okay? Ich muss es selber mal mir kurz finden. Und ich glaube, ja, 2. Mose, Vers 33. Ja. Bitte? Nicht, dass ich wüsste. Also es wird immer von dem Angesicht Gottes die Rede. Weil auch Gott, also Elohim zum Beispiel, auch im Mehrzahl. Oder die, ja. Nehmen wir mit. Ich will euch auf etwas, wo ich denke, wovon Jona geflohen ist. Also ich glaube nicht, dass Jona gedacht hat, okay, wenn ich in Spanien bin, da ist Gott nicht. Oder wenn ich so tief wie möglich nur ein Boot unten mit mich hinlege, da renne ich mich von Gott verstecken. Was übrigens viele Menschen so denken, die können sich vor Gott verstecken und versuchen sich von ihm zu entfernen. Und übrigens, das ist so finde ich, so ein herrliches Bild bei Jona. Je mehr er versucht hat, von Gott sich zu entfernen, umso tiefer ging es ab. Es ging bergab. Da heißt es immer, ging er hinab nach Jaffo, dann hinab ins Schiff und dann ging es wohin hinab? Ins Meer. Also jeder, der auf der Flucht vor Gott ist, da geht es bergab. Ein herrliches Bild da bei Jona. Aber schaut mal, Kapitel 33 in 2. Mose. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wow. Also hier haben wir die Aussage, Mose redet mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht, richtig? Wie kann jemand Gottes Angesicht aber anschauen und am Leben bleiben? Sagt Gott das nicht selber? Er sagt das, schaut mal in Kapitel 33. Mose sagt, also bittet einen Wunsch und sagt, Gott, ich will dich sehen, lass mich dich erkennen. Und so, Mose hat den Wunsch, Gott zu sehen. Und es stellt sich die Frage, wie kann er sehen? Die nächsten Verse erläutern das. Schaut mal, in Vers 18 fangen wir mal an. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über dem ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Ja, steht nicht vorher, Mose sprach oder ja, mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Ein paar Verse später heißt aber, du kannst es nicht sehen. Was bedeutet das? Also in welcher Weise konnte Mose mit Gott dann so reden? Was hat er gesehen? In welcher Weise konnte mit Gott, also was bedeutet dieses Angesicht? Und dann lesen wir weiter, 22. Oder 21, weiter sagt der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in eine Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend vor dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Nochmal Mose. Mose sagt, ich will dich sehen, Gott. Und Gott sagt, Mose, du wirst mich zwar sehen, aber nicht ganz. Du kannst mich nicht ganz sehen. Das geht nicht. Man kann mich nicht ganz sehen und am Leben bleiben. Und jetzt wird spannend, was sieht Mose? Ab Vers 5, Kapitel 34. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er tat dort neben, wir lesen es ein bisschen langsamer, das müssen wir gut verstehen. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Wer trat neben wen? Er trat neben ihn. Gott steigt herab und tritt neben wem? Neben Mose, okay? Und wer rief den Namen des Herrn aus? Mose? Nein, der Herr rief den Namen des Herrn aus. Interessant, gell? Gott rief den Namen des Herrn aus. Er sagt, dass es Gott ist, wird deutlich, weil er sagt, nochmal in Vers 19, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde ausrufen. Das geschieht hier. Gott tritt vor Mose und ruft den Namen des Herrn aus. Und jetzt schaut man Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Was hat Mose gesehen? Jesus. Und was ist Jesus? Gott langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kann, Jesus sagt selbst, niemand hat Gott gesehen. Keiner kann Gott sehen, außer nur der Sohn. Man kann Gott nicht begegnen. Man kann mit Gott nicht von Angesicht zu Angesicht reden als Mensch mit Gott. Gott ist so anders. Nicht mal die Cherubimen, die dazu geschaffen sind, vor dem Angesicht Gottes ihn anzubeten, dürfen das nicht, müssen ihre Augen verdecken, können Gott nicht schauen. Keiner kann das. Es gibt nur eine Möglichkeit. In und durch Jesus Christus. Den Ort langsam zum Zorn. Großer Gnade und Treue. Und jetzt gehen wir wieder in Jona. Jetzt gehen wir in Jona zurück und gehen wir in Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Also Jona geht dann doch irgendwann mal und Ninive tut Buße und Jona regt sich mordsmäßig auf. Es gibt die größte Erweckung, die damals wahrscheinlich je geschah. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Evangelisation, er geht rein, spricht einen Satz und ganz schwäbisch gemünd tut sich in Asche und Sack und Asche. Und könnt ihr euch das vorstellen? Und ihr sitzt da und seid stinkesauer. Das geht ja gar nicht. Und warum? Warum regt er sich so auf? Und es missfiel Jona aber sehr, es wird betont, und er wurde zornig. Und er betete zu dem Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in deinem Land war? Oder in meinem Land war? Deshalb floh ich doch schnell nach Tarsis. Warum? Weil ich dann weg von dir kommen konnte? Weil du da mich nicht erreichen könntest oder so? Nein. Warum? Denn ich wusste, was wusste er? Dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an. Merkt ihr, wortwörtlich, das, was wir gerade gelesen haben. Woher wusste Jona das? Er hat die Schrift gelesen. Er kannte die Bibel. Vor was floh Jona? Vor der Gnade Gottes. Nicht von seiner Allgegenwart. Ich glaube nicht, dass er so naiv ist zu glauben, er könnte Gott irgendwie entwischen. In Spanien. Nein. Übrigens, ja egal. Meinen wir nicht, wir können vor Gott Urlaub machen. Ja. Auch nicht in Spanien. Nein, nein. Jona wollte weg von der Gnade Gottes. Weg von der Gnade Gottes. Gut, dass Gott ihm meine Lektion da erteilt. Und ihn eines Besseren belehrt. Also Allgegenwart Gottes. Gott ist überall. Und wir können, keiner kann sich ihm entziehen. Keiner. Kein Geschöpf kann sich ihm entziehen. Egal. Und ich finde es so herrlich, so herrlich. Und wer immer noch nicht glaubt, dass Gott souverän ist, dann weiß ich nicht. Überall, egal was Jona unternimmt, Gott ist da. Im Sturm, im Fisch, in Ninive, auf dem Berg, in der Pflanze, überall. Gott ist da. Und er bringt Jona auch dahin, wo er ihn haben möchte. Das glaube ich fest. Okay. Habt ihr Fragen? Ist jetzt 5 vor. So. Habt ihr jetzt Möglichkeit, vielleicht eine Frage zu stellen? Also, die müsst jetzt auch nicht, wenn ihr sagt, oh, mich interessiert das und ich will da nicht so zu spät machen und dann sagen, habt ihr noch Fragen? Oder ist es schon zu spät, dass ich das nicht mehr fragen darf? Okay? Alles klar, dann werden wir nächstes Mal noch zwei Punkte da aufgreifen und dann uns über Gottes Souveränität, wir werden das Thema der Erwählung ansprechen, wie sich das verhält. Genau, und dann noch über die Wunder Gottes reden. Okay? Also gut, vielen Dank für euer Mitmachen, für euer Dabeisein. Ich bete noch. Je mehr wir uns dir ausliefern, je mehr wir uns deinem Wort hingeben, umso mehr erkennen wir, wer du bist. Und ich möchte auch so mit Mose beten, Herr, lass mich dich erkennen, lass mir deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, wer du bist. Immer mehr und mehr in die Erkenntnis deiner selbst zu kommen und ganz ergriffen sein davon. Ja, das bitte ich hier, nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen hier. Ja, das kannst du tun, durch deinen Geist kannst du es tun, dass es über unser Verstand hinausgeht. Ja, dass es nicht irgendwie theoretisches Wissen ist. Herr, entflamme unser Herz für dich. Bring uns in deine Gegenwart, Herr. Mach uns zu wahren Anbetern. Mach uns, Herr, zu wahren Anbetern, die einfach sehen, dass du es würdig bist und die mit dem ganzen Leben sich dir ganz hingeben. Herr, und hol uns zurück, da wo wir uns von dir distanziert haben. Hol uns zurück, da wo wir auf der Flucht vor dir sind, in welchen Bereichen in unserem Leben auch wir sein mögen, Herr. Lass uns erkennen, wo es wirklich bergab geht und wo wir so weit uns von dir versuchen, von deiner Gnade uns zu flehen, von deinem Angesicht. Herr, hol uns zurück und verändere uns da, dass wir auch da in diesen Punkten dich verherrlichen. Danke, Herr, für diesen Abend. Danke für jeden, der ernsthaft herkommt und dir begegnen möchte. Segne ihn dafür. Amen.